Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Podcast-Folge Nummer 94, kann ich mir merken, haben wir gerade festgestellt. Mein Geburtsjahr, also ab dem nächsten, kann ich mir vielleicht auch noch merken. Danach wird es wieder schwieriger, da muss Marcel wieder helfen.
Das wäre dann mein Geburtsjahr.
Und dann kann ich mir das auch wieder merken. Und Marcel hat ja auch bald Geburtstag, oder wenn die Folge erscheint, dann hattest du
hatte ich wahrscheinlich schon lange Geburtstag.
Dann hattest du gerade Geburtstag, ja. Also von daher, Marcel, ich muss dich gar nicht mehr in die Folge reinholen, du holst dich schon von alleine rein, aber dann sag doch wenigstens noch Hallo zu unseren Hörern.
Ja, hallo, ich habe das auch gerade gemerkt und habe mir gedacht, ich habe frech von der Seite reingegrätscht.
Voll reingegrätscht.
Das passiert mir auch nie wieder.
In mein Intro.
Einmal in 94 Folgen passiert, es tut mir leid.
Ich bitte, nächstes Mal sage ich nur noch Hallo da draußen an den Empfangsgeräten und sage, herzlich willkommen Marcel, und dann kannst du halt einfach machen.
Ja, ich habe ja auch letztens alleine moderiert, ne? War auch,
ja, stimmt.
Ganz, hat auch ganz angenehm. Geklappt. Ja. Ich frage mich, wann ich das mal wieder machen darf. Es hat sich danach so viele bei mir gemeldet, haben gesagt, eigentlich brauchst du Julius gar nicht. Mir starke Schulter gezeigt und dann habe ich gesagt, nein, aber der ist doch Teil vom Podcast. Das kann ich doch nicht ohne ihn machen.
Bevor ich jetzt was sage, was unser Cutter wegcutten müsste, würde ich sagen, starten wir mit der Folge. Herzlich willkommen, Alexander, dass du in unserer Runde bist.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und bin gespannt.
Dankeschön und heute mal wieder hier direkt bei uns in den heiligen Podcast-Hallen in Osnabrück. Denn, und das können wir vielleicht schon mal so als Spoiler setzen, es geht um die Hochschule und unsere Verbindung zur Hochschule Osnabrück. Aber bevor wir da inhaltlich gleich ankommen, würde ich sagen, Alexander, sag doch mal, wer du bist, was du so machst und was dich auszeichnet.
Ja, das versuche ich mal. Genau, Alexander mit Nachnamen Schmähmann, dann kennen das vielleicht auch sogar einige. Ich lebe seit 15 Jahren in Osnabrück, weil ich seitdem an der Hochschule arbeite, bin hier als Professor mal berufen worden im Bereich Maschinenbau, komme aus der Fahrzeugtechnik, habe vorher dort auch gearbeitet in Stuttgart bei einem ganz sehr großen Automobilhersteller.
Könnte das bloß sein?
Sitze heute bei IT, bin aber eigentlich sozusagen ein Stahl- und Eiseningenieur, würde ich an der Stelle sagen. Und habe aber dann relativ schnell an der Hochschule mich auch mit Hochschulmanagement beschäftigt. Ich bin seit 2013 Dekan der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik. Das bin ich auch noch, vielleicht in der Funktion heute auch hier, weil da der Zusammenhang eigentlich gerade im Moment besteht. Ich bin auch Mitglied des Präsidiums der Hochschule, da für Studium und Lehre, für die ganze Hochschule zuständig. Und in den Startlöchern die Leitung der Hochschule als Präsident ab 1. Oktober zu übernehmen.
Sehr, 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 sehr spannend. Jetzt hast du schon Ingenieurswissenschaften und IT angesprochen. Wie hängt das Ganze denn vielleicht so zusammen? Also warum ist es auch bei euch irgendwie eins? Kannst du vielleicht so aus deiner Vergangenheit bestimmt sagen.
Ja, natürlich. Also in unserer Hochschule ist es tatsächlich so, dass wir die Fachbereiche Ingenieurwissenschaften und Informatik zusammengelegt haben. An vielen Hochschulen ist das getrennt. Ich glaube, das ist ein Feature, dass wir das zusammen haben, weil natürlich die technischen Disziplinen und mittlerweile eigentlich alle ohne IT gar nicht mehr zu denken sind. Mhm. Es wahnsinnig viele Schnittstellen gibt, ne? An der Hardware, IT-Hardware wird das schnell klar. Die Übergänge zur Elektrotechnik zum Beispiel, die sind doch recht fließend, was die IT angeht. Und ich selber kann das sagen, selbst auch als Maschinenbauingenieur, ich habe mich mein ganzes Berufsleben mit IT-gestützten Systemen beschäftigt, mit CAD-Systemen, mit Finite-Elemente-Methode-Systemen, mit virtueller Produktentwicklung. Das heißt, auch meine klassische Aufgabe als Konstrukteur und Entwickler wäre schon damals, auch vor 25 Jahren, ohne IT gar nicht denkbar gewesen.
Sehr IT-lastig. Wenn man jetzt mal an so ein Auto eines Stuttgarter Herstellers denkt, dann wird einem das, glaube ich, auch sehr schnell klar, dass das nicht mehr nur noch eine Karosserie auf vier Rädern ist, sondern sehr, sehr viel IT drin steckt.
Ja, das ist richtig. Wie ich schon sagte, Stahl- und Eiseningenieure haben immer gesagt, irgendwie haben die Informatiker das Ruder übernommen, auch in der Automobilindustrie. Und tatsächlich, ja, sind alle wesentlichen neuronalen Entwicklungen auch in der Branche im Wesentlichen IT-basiert. Auch das, was heute in aller Munde ist, zum Beispiel elektrische Antriebe, die wettbewerbsunterscheidenden Features sind in Wirklichkeit Informatikthemen.
Ja, sieht man ja, wenn man mit einem Software-Upgrade gerade ein paar mehr PS kriegt.
Oder mehr Batteriespeicher oder was auch immer, genau.
Ja, dann geht das. Dann wird es einem immer spätestens dann genau. Sehr, sehr klar. Jetzt hast du eine Sache ausgelassen, machen die meisten unserer Gäste, nämlich was zeichnet dich aus?
Ja, das fällt einem immer schwer, das sollten eigentlich andere, natürlich ja. eigentlich andere sagen. Was zeichnet mich aus? Ich bin, glaube ich, neugierig. Ich bin sehr lernbegierig, freue mich, wenn ich mich weiterentwickeln kann. So Stillstand wird irgendwann ein bisschen langweilig. Insofern freue ich mich jetzt auch, wenn es beruflich mal wieder auch an neue Ufer geht. Und ich werde von vielen als jemand bezeichnet, der ganz gut darin ist, die Ruhe zu bewahren, auch wenn es drumherum hektisch ist.
Alles gute Charakteristika, würde ich sagen. Und gerade der erste Teil passt natürlich auch sehr, sehr gut zur Hochschule, denn man hat da nie ausgelernt, bekanntlich. Genau. Und es geht immer irgendwie weiter. Also von daher bist du mit Sicherheit am richtigen Ort. Wir haben, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal darüber gesprochen, dass wir ja auch irgendwann umziehen werden als PCO, weg hier vom Hafen, in eure Nähe, kann man mal so sagen. Wir sind quasi zukünftige Nachbarn. Von daher, nimm uns doch mal mit. Wir wollen uns ja vorbereiten auf unsere Nachbarschaft. Was macht die Hochschule Osnabrück so aus? Wer ist das? Wer steckt dahinter? Was macht die?
Also die Hochschule Osnabrück macht aus, dass wir groß und vielfältig sind. Wir haben ein wahnsinnig breites Studien-, Forschungs- und Lehrangebot, was weit über die Ingenieurwissenschaften hinausgeht. Wir haben ganz tolle Bereiche, wo wir Pionierleistungen vollbringen, im Gesundheitswesen zum Beispiel. Mhm. Wir haben ganz klassisch auch Betriebswirtschaft. Also ganz viele Dinge, die wir tun. Und wenn man guckt, und das ist vielleicht besonders, wie wir es tun, steht immer bei allen, wir wollen das nah an der Praxis tun. Also mit Unternehmen zusammen, in Studium, in Transfer, in Forschung. Und auch Praxis, so praxisorientiert wie möglich in der Lehre. Das kann man in Ingenieurwissenschaften, Informatik schön sehen. Da haben wir tolle Labore, wo Studis eigentlich ab dem ersten Semester sich auch praktisch schon erproben können. Und das ist eben unser Ziel, Theorie und Praxis so gut wie möglich in der Ausbildung, aber auch in Forschung und Transfer zu verzahnen.
Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Anliegen, was mir manchmal an meinem Uni-Studiengang ein bisschen gefehlt hat, wenn ich mal so ein bisschen in die Rückbetrachtung gehe, wo das manchmal doch sehr theoretisch wurde. Deswegen finde ich das ein sehr, sehr gutes Anliegen. Wir sind ja hier ein Cybersecurity-Podcast, in großen Teilen zumindest, auch wenn wir natürlich immer wieder links und rechts in den Bereichen der IT gucken. Nimm uns doch mal mit, welche Bedeutung das Thema Cybersecurity für dich aus deiner persönlichen Sicht einfach in unserer Gesellschaft hat und vielleicht auch bei euch speziell in der Hochschule.
Ja, also wir haben das eben ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Es gibt ja heute fast keine Funktion mehr in unserer Gesellschaft, die IT-frei funktioniert. Und damit hat die Funktionsfähigkeit, die Hochverfügbarkeit von IT-Lösungen eben eine ganz überragende Bedeutung für uns im Allgemeinen und für uns als Hochschule auch. Das heißt, wir haben unsere ganzen Daten für unseren sogenannten Student Lifecycle, unsere Lernmaterialien, das ist alles digital. Wenn das nicht läuft, dann sind wir erstmal gar nicht handlungsfähig. Das heißt, die IT hat da eine Schlüsselfunktion, eben nicht nur vielleicht Prozesse besser und schneller zu machen, sondern die müssen eben auch funktionieren. Und insofern sind wir an der Stelle wie alle anderen Institutionen auch. Wir haben ein ganz hohes Interesse und Notwendigkeit daran, einen sicheren IT-Betrieb zu gewährleisten. Und klar, das wissen alle, ne? Angriffe von außen, aus welchen Motivationen auch immer, sind auch für die Hochschule Osnabrück eine Bedrohung und ein Thema, mit dem wir uns ernsthaft auseinandersetzen.
Ja, wenn man gerade mal so guckt, zuletzt waren ja Hochschulen auch häufiger ein Ziel von Cyberangriffen. Ich komme jetzt zum persönlich für Osnabrücker aus der verbotenen Münsterregion. Da mag es ja auch mal eine Fachhochschule zuletzt gegeben haben. Und den einen oder anderen Bekannten hat man natürlich in der Region, der vielleicht auch in der Zeit dort studiert hat und auch mal berichtet hat, was dann vielleicht auch mal alles nicht funktioniert und wie unbequem das Leben eines Studenten dann auch manchmal sein kann, dass man tatsächlich wieder alles in Präsenz machen muss und nicht mehr das schöne digitale Leben von zu Hause im Schlafanzug hat. Also ja, das hat auch Auswirkungen natürlich. Und ja, du hast es richtig gesagt, Cybersecurity hat eine Relevanz für Unternehmen, für Hochschulen und für uns alle, weil IT in so vielen Dingen steckt. Und deswegen haben wir uns gemeinsam auf den Weg gemacht und haben natürlich auch danach geguckt, wie können wir uns vielleicht auch da zusammentun, um vielleicht dahin zu kommen. Die Frage an dich, warum es vielleicht auch so wichtig ist aus eurer Perspektive, Bildungsmöglichkeiten in der Region zu haben, weil ich glaube, jeder kennt das, auch speziell so in unserem Alter. Jeder hat irgendwie mal so einen Kumpel, der gesagt hat, okay, ich gehe jetzt studieren XY und das kann ich nur in diesen drei deutschen Städten oder da ist es besonders gut und da gehe ich jetzt 700 Kilometer weit weg und wir sehen uns nur noch zweimal im Jahr.
Ja, ja, richtig. Also wir haben natürlich eine starke Informatikstudiengänge an unserer Hochschule, in der Fakultät bei uns in Osnabrück, aber auch die Wirtschaftsinformatik in der Wirtschaftsfakultät und auch in Lingen. Das heißt durchaus auch verteilt und auch viele Studienanfänger und Absolventen, die sind wichtige Fachkräfte für die Region. Da kommen wir erstmal, glaube ich, unserer Verantwortung für die Region auch nach. Und man kann aber in einem Studium auch nicht alles in aller Breite und Tiefe unterbringen. Und insofern spielt für uns das Thema zum Beispiel Weiterbildung, also auch außerhalb von Studiengängen für Berufstätige spannende Programme anzubieten, eine Rolle. Ja, und das natürlich auch in der Informatik und auch im Gebiet der Cybersicherheit.
Kannst du uns vielleicht auch nochmal mitnehmen, warum, wenn man jetzt mal so, ich sag mal, jemand ist jetzt gerade frisch von der Schule, hat vielleicht auch irgendwie einen IT-Schwerpunkt und denkt sich, yo, ich will unbedingt jetzt im Bereich Cybersecurity was lernen. Wenn man jetzt vielleicht so ein bisschen festgefangen ist in seinen Gedanken als fertiger Abiturient und sich dann nach umguckt nach Cybersecurity-Studiengängen, kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, warum man vielleicht bei euch nicht direkt für Cybersecurity fündig wird, sondern vielleicht einen generalistischeren Einstieg hat?
Ja, also eigentlich ist die Grundidee, ne, wir haben ja das gestufte System, wir haben Bachelor-Studiengänge, die grundqualifizieren. Und die sollten in dem Themengebiet schon eine gewisse Breite mitbringen. Wir reden ja auch häufig darüber, oh, wer weiß schon mit 19 genau, was er mal wird. Ich wusste es nicht. Ich habe etwas Breites angefangen zu studieren und mache heute etwas, wo ich damals niemals dran gedacht hätte. Na, Stichwort lebenslanges Lernen. Das müssen Bachelorstudiengänge gewährleisten. Und das spricht eigentlich dagegen, sich in einzelnen Gebieten zu stark zu spezialisieren. Ich bleibe jetzt mal bei Studiengängen, die wir haben zum Beispiel, dann ist man sicherlich gut unterwegs zu sagen, ich möchte technische Informatik bei uns studieren. Da hat man breite Informatikgrundlagen und auch andere Themen und natürlich das Thema Cybersicherheit auch, denn das ist ein wichtiges Teil, auch in unseren Bachelorstudiengängen kommt das natürlich vor. Das heißt, man nimmt zumindest auch aus den Studiengängen schon mal erstmal genug mit, wenn man dann in die Wirtschaft geht, um jetzt nicht völlig blind vor dem Thema zu stehen. Klar ist man damit noch nicht Spezialist für Cybersicherheit. Das muss man sich dann entweder durch Weiterbildung im Job oder eben auch durch Weiterbildungsangebote an Hochschulen oder bei anderen Anbietern eben noch dazu schaffen. Aber das ist klar, die Welt ist komplex und sie ändert sich so schnell, in der IT-Branche ganz besonders, dass der Versuch sozusagen vorne bis Mitte 20 weiß ich alles und dann wird es bis 65 reichen. Das geht nicht.
Wird nicht funktionieren.
Ihr erfindet ja alle 5 Jahre die Welt neu, sage ich dann immer an der Stelle und sehe ich auch in unseren Studienprogrammen, die heißen noch wie früher, aber wir machen da ganz andere Sachen als vor 10 Jahren.
Ja, kann ich mir vorstellen. Marcel, wenn man jetzt mal so das überträgt jetzt von der Hochschule vielleicht auch auf deine damalige Zeit in der Ausbildung, war es ja vermutlich auch so. Du hast erstmal ziemlich generalistisch auch über IT und IT-Infrastrukturen gelernt und bist nicht mit Start bei der PCO bei Cybersecurity gewesen.
Ja, das ist korrekt. Also gerade auch Berufsausbildung haben ja so ein bisschen den Punkt, zu vermitteln, wie ist es in einem Wirtschaftsunternehmen, meinetwegen auch bei einer Behörde, in einem Arbeitsalltag 8 bis 17 Uhr wirklich auch zu arbeiten und zum anderen Wissen zu vermitteln, was ja auch einen Einstieg gibt von Anfang bis Ende. Also es fing ja auch an mit, was ist ein Computer und wie kommuniziert der über Programmierbasics, was man vielleicht in der Schule schon hatte, aber was keine Voraussetzung war für das Ganze, bis eben nach 3 Jahren an dem Punkt, wo man sagt, wir haben eine Firewall seziert und geguckt, wie funktioniert die, wie wird ein Paket von A nach B verschickt und ich bin ein gewisser Generalist, der sich dann sagen kann, mein Bereich ist vielleicht mehr Backup-Infrastruktur-Themen, mein Bereich ist vielleicht mehr User-Support, mein Bereich ist mehr Security. Und das ist zumindest etwas, wo dieses duale Ausbildungssystem, sofern man das dann auch gut gestaltet im Unternehmen, diesen Mittelweg zwischen ich lerne in der Schule generalistisch und auf der Arbeit erlebe ich quasi das, was ich lerne in einem Fachbereich und schaue mir dann mehrere Teile an und lege mich dann vielleicht, wenn ich mal fest, ist jetzt ein schwieriges Wort, weil man kann natürlich in der IT ja auch mal wieder einen neuen Weg einschlagen. Aber ich weiß zumindest für mich, was hat das dann auf sich und kann mir dann sagen, das ist vielleicht etwas, damit möchte ich mich in Zukunft mehr befassen, mit dem anderen etwas weniger. Fakt ist, wir können nicht alle alles machen. Das ist einfach in der IT natürlich nicht möglich.
Dafür ist es da immer zu komplex und zu groß geworden, was die IT so mit sich bringt. Und wenn man vielleicht mal guckt, und das zu unterstreichen, dass so ein Einstieg einfach, glaube ich, auch wichtig ist, wenn man mal bei uns in unsere Vorgeschichten der Kollegen guckt, würde ich auch sagen, hat das auch vielen geholfen, einen generalistischen Einstieg zu haben, weil da Grundlagen vermittelt werden, die man nachher wieder für Cybersecurity braucht. Also wenn man mal weiß, wie ein Netzwerk funktioniert oder wie entsprechende Betriebssysteme funktionieren, dann hilft einem das auch nachher, wenn man vielleicht mal zum Beispiel Forensik dafür macht.
Das fängt ja schon an, dass man in der Berufsschule auch ITIL lernt. Das lernt man in einem Studiengang auch, ISMS etc., auch ITIL-Themen, dass man überhaupt weiß, wie unterhalte ich mich denn vielleicht auch mit einem Anwender auf der anderen Seite. Was ist Incident Management, Change Management? Das sind ja schon so Basics. Wenn ich die habe, dann kann ich natürlich ganz anders in einem Projekt oder wenn ich im SOC sitze, in einem Anwendungsfall, ich muss kommunizieren und ich muss der gegenüberliegenden Seite einen komplexen Sachverhalt in einfachen Worten wiedergeben. Das sind ja dann so Dinge, auf denen baut man dann auf. Ne? Nach der Schule natürlich auch. In der Schule lernen wir alle lesen und schreiben und rechnen und später lernen wir dann richtig zu kommunizieren, lesen, schreiben, binär rechnen und dann geht das halt immer weiter. Vielleicht kommt dann noch hexadezimal, dann kommt IPv6 und dann hört es aber auch auf.
Sehr gut. Marcel, nimm uns doch mal mit in die, wir haben ja schon mal so ein bisschen gespoilert gerade, nimm uns mal so ein bisschen mit in die Entstehungsgeschichte, nämlich ja, wie die Idee überhaupt innerhalb der PCO und innerhalb der Cybersecurity Community in Osnabrück entstanden ist, in Verbindung mit vielleicht auch weiteren regionalen Unternehmen. Da nimm uns mal so ein bisschen mit in die Entstehungsgeschichte.
Die Idee meinst du ja konkret die Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und der PCO, weil man muss ja dazu sagen, wir als PCO ganz zu Beginn haben wir mal so Microsoft-Schulungen angeboten früher. Ne? Dann kamen die Leute hier alle hin, da wo wir jetzt gerade sitzen, wurde dann Word und Excel vorgestellt und geschult. Da waren dann auch nicht IT-nahe Anwender, also so die klassischen Verwaltungsmitarbeiter, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, das war frühere Zeiten der PCO und ich glaube, ich war so ein bisschen auch treibendes Element des Ganzen. Du hast das eben gesagt, man sucht sich dann in Deutschland irgendwie so aus, ah, da kann ich das besonders gut studieren. In meinem Falle haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, habe ich Cybersecurity studiert, aber eben nicht in Osnabrück, nicht in Niedersachsen, nicht in Nordrhein-Westfalen, sondern in Bayern, in Nürnberg. Das ist schon ein Stückchen entfernt. Das sind zwar nicht 700 Kilometer, aber das sind schon 500 Kilometer. Glücklicherweise geht das alles digital heute. Aber es war damals, als ich damit angefangen habe, 2017, eines der ersten Pilotprojekte, wo man auch wirklich einen Schwerpunkt hatte, nach einer Ausbildung zu sagen, ich möchte da jetzt tiefer einsteigen und dann forensische Analysen zu machen und hin und her. Und das war natürlich hier so ein Punkt. Man hatte natürlich auch Angst, dann Fachkräfte zu verlieren, die dann sagen, ich möchte mich weiterbilden, es gibt hier kein regionales Angebot und deswegen ziehe ich wie deine Freunde irgendwo 700 Kilometer entfernt und mache dann 3 Jahre erstmal was ganz anderes und komme vielleicht auch gar nicht mehr wieder. Mhm. Und das war ein Punkt, wo sich gerade auch Christian und Frank bei uns in der Geschäftsführung, aber auch mit den Gesellschaftern der PCO, wir hatten jetzt ja auch zuletzt mal Klaus und Shannon im Gespräch, die ja auch für die Region etwas schaffen wollen, die sich alle gemeinsam gesagt haben, es wäre doch cool, wenn die Leute nicht immer 500 Kilometer weggehen, um so Vertiefungen zu bekommen, um tiefer einsteigen zu können, um sich zu spezialisieren und ihren Wunsch nach stetigem Lernen auch nachzukommen. Sondern es wäre ja cool, wenn wir das hier irgendwie lokal anbieten können. Und jetzt auch kein Geheimnis, eine PCO kann jetzt auch nicht hier jeden Freitag irgendwelche Vorträge zu Cybersecurity-Themen machen, wie wir früher Excel und Co. geschult haben. Deswegen braucht man natürlich einen starken Bildungspartner. Und da sind wir gemeinsam in die Gespräche gegangen. Wie kann das aussehen? Ganz zu Beginn war noch die Sache, wollen wir einen Bachelor-Studiengang in Osnabrück zum Thema IT-Security machen? Ich meine, da kann Alex gleich noch mal kurz ein bisschen was zu sagen, was da so Probleme vielleicht auch in dem Ganzen sind. Aber nur die Idee zu haben und zu sagen, wir richten hier sowas auf, heißt ja nicht, dass dann auch die Leute kommen. Deswegen haben wir auch in dem Zuge viele Gespräche geführt mit Unternehmen hier in der Region, die mit uns auch eng zusammenarbeiten, die ja auch einen Footprint haben, die auch Leute hier vor Ort haben, die auch häufiger mal die Frage gestellt bekommen, innerhalb ihrer Belegschaft von einem Auszubildenden, wie geht's denn weiter für mich? Kann ich mich später weiterbilden? Was könnte man denn noch so machen? Und das ist dann so diese Cyber-Community Osnabrück geworden und Umkreis, ich meine, manchmal sind wir in Melle, mal sind wir da, mal hier, also auch mal im Osnabrücker Land. Und da hat man relativ schnell festgestellt mit so, ich glaube, 10, 15 Unternehmen, die da mit bei sind, dass das eine gute Idee ist und dass wir es wohl hinkriegen, einen Studiengang zu füllen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich nenne das jetzt mal so, auch wenn das jetzt kein offiziell Studiengang mehr geworden ist, da kommen wir gleich noch zu, aber dass wir genug Interesse daran haben, einen Kurs auch stattfinden lassen zu können, sodass nicht nur die Leute davon profitieren, sondern dass natürlich auch die Aufwände, das Info, das Material zu erstellen, die Schulungen durchzuführen, dass die am Ende natürlich auch getragen werden und das eben auch in wirtschaftlicher Form.
Alexander, nimm uns vielleicht so ein bisschen mit, einmal genau auf das, was Marcel gesagt hat. Es ist ja am Ende kein Bachelorstudiengang geworden. Also ein bisschen haben wir auch schon besprochen, was so eure Gedanken an den Bachelorstudiengang sind, auch thematisch, aber vielleicht auch, was da so drumherum so steht und ja, vielleicht einfach, was da aus dieser gemeinsamen Zusammenarbeit geworden ist und wo wir heute stehen.
Ja, das ist, glaube ich, so ein gutes Jahr her, dass ich mit der Geschäftsführung und mit meinem Kollegen Alfred Scheron hier war und wir geguckt haben, was kann man denn machen. Naja, und so ein Bachelorstudiengang, ich habe eben schon ein bisschen gesagt, eigentlich hat er erstmal die Idee zu sagen, wir fangen mehr oder weniger bei Null an und machen eine ganz breite Basisausbildung. Das spricht so ein bisschen gegen die Spezialisierung. Und das andere ist natürlich die Anforderungen, die rechtlichen Anforderungen an solchen Studiengang und bis man den überhaupt in den Start kriegt, die sind gigantisch. Also man braucht etwa 3 Jahre von der Idee bis zum ersten Angebot, wenn man einen Bachelorstudiengang machen will. Da muss man ministerielle Erlaubnis haben, man braucht eine Akkreditierung, man muss unwahrscheinlich viel Papier schwarz machen, unglaublich viel Prozesse aufsetzen. Und das ist dann eher so schwerfälliges Tool. Und deswegen bin ich gerade davon überzeugt, dass in der IT-Branche die Kombination aus breiten, grundständigen Studiengängen, Spezialisierung und Forschungsorientierung im Masterbereich haben wir ja auch. Und dann aber tatsächlich Weiterbildung für die Leute, die in den Unternehmen schon tätig sind. Und zwar gerade unabhängig davon auch, ob die jetzt schon ein Bachelorstudium mitbringen oder vielleicht eher über die berufliche Bildung gekommen sind, dass das besser ist. Da sind wir viel beweglicher. Ne? Wir fangen jetzt an, nicht nach 3 Jahren oder nach 4 Jahren, sondern nach 1 Jahr. Wir haben viel weniger amtliche und rechtliche Regularien. Das heißt, wir können sehen, wie gut das läuft, das, wo müssen wir ergänzen. Wir können das Feedback der Nutzerinnen viel schneller einarbeiten. Und deswegen denke ich, ist das jetzt gerade für das Ziel, was wir gemeinsam sofort sehen, auch wir als Hochschule. Wir wollen möglichst schnell mehr Cybersecurity-Kompetenz hier in der Fläche, in der Region erreichen und anbieten. Das schaffen wir eben viel schneller auf diesem Wege als über die Studiengangsschiene. Vielleicht wird das Thema so groß, dass sich das in ein paar Jahren auch anders darstellt, aber dann ist eher das Thema, wenn das so riesig wird, dann denkt man danach drüber nach, ob auch so etwas mal ein formaler Studiengang werden soll oder nicht.
Ja, das heißt, wir sind mittlerweile gestartet. Also der Zertifikatskurs, so heißt es dann, glaube ich, genau, richtig am Ende, wenn man in dem Wording dann ist, der ist angefangen, die Inhalte sind am Start und das ist ja gerade das Schöne, so wie du gesagt hast, die IT ist schnell und wir können es jetzt auch unbürokratisch anpassen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir mal ein Jahr weiterdenken, wo wir natürlich ja wieder eigentlich der Hoffnung sind und gleichzeitig auch davon ausgehen, dass man das dann erneut anbietet, dann kann man vielleicht auch die Inhalte schon wieder anpassen, weil die Cybersecurity-Welt so schnell ist. Marcel, nimm uns doch nochmal mit in die konkreten Inhalte, was wir da eigentlich heute so vorfinden in dem Zertifikatskurs.
Ja, also zum einen, der Zertifikatskurs geht 1 Jahr, also 2 Semester quasi in Uni-Hochschulsprache, würde ich mal so sagen.
Wie viele Personen sind da jetzt gerade dabei?
Wir haben bis zu 16 Plätze. Das ist aufgrund der Laborinfrastruktur, die wir auch für praxisnahe Anwendungen brauchen, die auch ganz neu ist und zur Verfügung gestellt wurde.
Bei der Hochschule,
ja. Genau, das Limit. Und wir haben auch 16 Plätze voll bekommen dieses Jahr. Also das haben wir natürlich am Anfang auch nicht gedacht. Wir haben gesagt, so 10 müssten es schon sein, damit das auch ein guter, vernünftiger erster Anlauf ist und man das auch potenziell ausbauen kann. Und es sind alle 16 Plätze besetzt worden. Das zeigt auch, dass das Thema natürlich dringlich ist. Letztendlich sind das, ich glaube, 40 Freitage so ungefähr, vielleicht 42.
In Präsenz.
Es geht halt immer freitags 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Und wesentlich ist, dass wir da eine enge Zusammenarbeit haben. Wir haben eben Professoren, Dozenten von der Hochschule, auch aus Forschungsprojekten. Der Alfred Scheron ist viel dabei mit seinen Kollegen auch direkt, auch welche, die eben vielleicht noch ihren Master oder ja, Master machen, haben die alle schon, aber Postdoc und ähnliche Dinge dann noch vollführen in dem Bereich. Und wir haben eben auch Leute aus der Wirtschaft, wir haben Dozenten von der PCO, wir haben aus der Computer Kompass Gruppe jemanden gewinnen können, der für gewisse Themen, der auch schon Erfahrung an der Uni Mannheim hat, dazu gewinnen können, sodass wir also so eine Mischung haben aus theoretischen Themen, die nun mal einfach auch dazugehören, ISMS-Einführung, ISO 27001, all das, was ich brauche, um einen Framework zu setzen, Risikoanalysen machen, wie gehe ich da vor, was gibt es für Modelle, das ist nun mal einfach das 101 in der IT-Security, weil wir wollen mit dem Zertifikatskurs ja die Menschen, die dort sind, die lernen wollen, vorbereiten auf Positionen im Unternehmen, wo sie für Cybersecurity verantwortlich sind, wo sie Verantwortung übernehmen und wo sie die mittelständischen Unternehmen in der Region von innen heraus härten als Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, das sind die Basics, die müssen gemacht werden. Und darauf aufbauend sind dann aber auch ganz viele Themen, die nirgendwo auf der Tagesordnung eines klassischen Bachelorstudiengangs stehen. Also Forensik ist vielleicht noch das, was man mal vorfinden könnte, digitale Forensik. Aber wenn es so um War-Stories geht, das heißt, was haben wir erlebt bei Unternehmen in Krisensituationen? Wie tickt das? Was gibt es für Angriffe? Die auch mal anonym zu besprechen in einem Raum, wo man über alles reden kann, wo wir explizit NDAs geschlossen haben, dass also auch da dem Lernen also nichts im Wege steht, dass man über alles sprechen darf. Das sind so Dinge, die findet man natürlich sonst nirgendwo, wo wir wirklich aus der Praxis erzählen, bis hin zu meinem Kollegen Sebastian Duda, der Penetrationstests und Schwachstellenscans erklärt. Aber nicht nur, was ist eine Schwachstelle, was gibt es so für Klassifizierungen, wann kümmere ich mich um was, sondern der hat dann eben auch eine Demo-Umgebung vorbereitet auf den Systemen, die wir von der Hochschule zur Verfügung gestellt bekommen. Und da können die Studierenden sich dann auch austoben, beziehungsweise haben dann Laboraufgaben, wo sie gewisse Dinge durchführen müssen, sollen, damit sie auch spielerisch beziehungsweise anwendungstechnisch an die Tools herankommen. Ja, und ich habe dann noch ein paar Punkte, die so Richtung, auch organisatorischer Natur, ganzheitliche IT-Security, womit beschäftige ich mich, was sind vielleicht eher Hype Themen, was ist wesentlich in IT, auch Stichwort Stand der Technik, das mal ein bisschen mitzunehmen, auch wie ticken Angreifergruppen, was sind meine Bedrohungen dahinter, wie funktioniert Ransomware, aus den Bereichen bin ich dann auch mit eingeschaltet und da ist dann eine bunte Mischung. Und das Schöne ist, da wir immer jeden Freitag eigentlich ein Thema haben und den darauffolgenden Freitag immer so ein kleines Quiz machen, also quasi in einer Plattform, die auch von der Hochschule zur Verfügung gestellt wird, kann man dann so ein 15-minütiges Quiz machen. Da werden dann Punkte gesammelt, weil am Ende müssen wir ja auch entscheiden, hat jemand gut mitgearbeitet und besteht den Kurs oder besteht er ihn nicht. Deswegen gibt es dann quasi jeden Folgefreitag in den ersten 15 Minuten ein kurzes Quiz für alle Teilnehmer. Die machen das natürlich selbstständig, ohne miteinander zu sprechen.
Ohne abgucken.
Genau, ohne abgucken. und beantworten das. Das wird dann korrigiert und dann sammeln sie Punkte für das Erreichen des Zertifikats. Dazu kommt aber auch, wie in der Ausbildung auch, dass wir zum ersten Halbjahr und zum Ende des zweiten Halbjahres auch Präsentationen bzw. ein Projekt fordern. Also nicht so umfangreich wie eine Projektpräsentation nach 3 Jahren Berufsausbildung oder wie eine Bachelorarbeit, die irgendwann kommt. Es geht mehr darum, auch Präsentationsthemen zu üben, aber vor allen Dingen auch etwas mitzunehmen aus dem Kurs. Das ist uns das Wichtigste und ist bei sich im Unternehmen anzuwenden und da mal zu überprüfen, kann ich mit einem gelernten Wissen etwas verändern, natürlich zum positiven Sinne im besten Fall. Oder vielleicht auch nicht, weil vielleicht schon alles super unterwegs ist und das zu nutzen und anzuwenden. Das soll auch ein wesentlicher Bestandteil sein und das ist auch eine Leistung, die am Ende den Studierenden Punkte ermöglicht, die sie dann zum Erreichen des Zertifikats brauchen.
Jetzt haben wir eine Sache noch nicht besprochen, nämlich was kostet denn so ein Zertifikatskurs im Bereich IT-Security?
Boah, nagel mich nicht drauf fest. Hast du den genauen Preis im Kopf?
Ich weiß es gerade nicht.
Ich meine, es sind 3.500 Euro.
Irgendwie 3.500 Euro für ein Jahr Lernen.
Also für 40 Freitage hört sich das nach einem nach einem guten Preis an.
Es gibt Kaffee.
Kaffee, das den, für den manche lohnt sich das genau, schon für das 300.000 Euro nein. in einem Jahr.
Wir haben gezielt natürlich auch geschaut, dass wir mit den Unternehmen sprechen, dass die das auch fördern, dass das also nicht aus den Taschen der Studierenden kommen muss.
Und man freitags nicht immer Urlaub nehmen muss.
Und freitags Urlaub nehmen muss. In der Tat ist es so, dass ich glaube in 15 Fällen auch die Unternehmen dahinter stehen. Und in einem Fall, das hat mich auch sehr gefreut, auch einfach von sich aus eine Person gesagt hat, ich habe gerade nicht so direkt was mit IT zu tun, aber das ist einfach ein Thema, das interessiert mich und ich möchte das nutzen und ich zahle das selber. Aus meiner Tasche, das ist für mich eine Weiterbildungsmaßnahme. Das zeigt ja auch, dass das Interesse ja auch generell da ist. Aber wenn ich mich zurückerinnere, in Nürnberg ein Security-Studium kostet dann ein Bachelor 35.000 bis 40.000 Euro an Studiengebühren. Das ist natürlich was anderes. Da hat man dann am Ende eine Urkunde in der Hand, aber ich meine, damit kann ich mir heute auch nicht mehr kaufen.
Ja, und ich glaube, was der Erfolg ja auch, obwohl wir jetzt gerade erst anfangen, ist, wenn ich das mal so in deine Richtung nochmal gebe, Alexander, ist mit Sicherheit dieses Zusammenhängende. Du hast mal so ein bisschen über die Dozenten berichtet, eure Infrastrukturen, die ihr stellt als Fachhochschule und das gemeinsam zu matchen, sei jetzt mal mit eurer Expertise, wie kann man entsprechenden Personen etwas an Wissen vermitteln und was habt ihr vielleicht dafür hinter für Infrastrukturen und so ein bisschen das, was aus dem Markt, aus den Unternehmen kommt und das zusammenzubringen, oder?
Ganz genau. Das ist das, was uns als angewandte Hochschule eben ausmacht. Und die Tatsache, dass man so im ersten Durchgang so einen Kurs voll hat, das ist ein super Ergebnis und eigentlich eben auch gar nicht der Standard, ne? Sondern meistens muss das ein bisschen hochlaufen. Und wir haben das jetzt irgendwie auch sehr gerne mit in Angriff genommen, weil wir natürlich auch davon ausgehen, dass der Bedarf groß ist. Also wenn das jetzt so eine Einmalaktion wäre, dann ist, sagen wir, oh, da ist der Aufwand aber auch groß und das will man nicht machen. Ich bin mir auch sehr sicher, dass das die nächsten Jahre laufen wird. Und dass vielleicht eben auch mal eine Plattform dann für mehr ist. Das sieht man, wie sich das eben entwickelt. Aber es ist aus meiner Sicht genau der richtige Start. Ich habe es mir so vorgestellt, als wir letztes Jahr gesprochen haben, war dann da ja ausgeklingt. An der inhaltlichen Gestaltung habe ich verständlicherweise gar nicht teilgenommen. Aber freue mich sehr, dass das ganze Team aus Hochschule und Wirtschaft das so gut auf die Reihe gekriegt hat.
Das ist auch nochmal ein guter Punkt, den du auch sagst. Danach die Leute ja auch nochmal in so eine Community zu überführen, die Absolventen, Alumni sozusagen da zusammenzubringen und zu sagen, die haben ja auch gegenseitig die Möglichkeit, sich zu stützen, weiterzuentwickeln. Sie gehören dann zu einem Kreis, ja, erster Jahrgang, zweiter Jahrgang, dritter Jahrgang, dass sich da auch eine Gruppe formt, die vielleicht auch über viele Jahre, auch wenn sie bei anderen Unternehmen tätig sind, trotzdem, und die Blase ist klein, die kennen sich gegenseitig, auch gegenseitig unterstützen können. Und damit jetzt wieder der Rückschluss auf die Region und auf die Wirtschaft hier natürlich einen Mehrwert in der Region liefern und eben nicht 700 Kilometer zum Studieren wegfahren, dann sagen, auch ist ja auch ganz schön hier unten, Frau, Mann kennenlernen, dort bleiben und dann uns vielleicht nicht mehr erhalten sind.
So schnell geht's dann nämlich manchmal.
Und für alle externen Hörer, wenn ihr nach Osnabrück kommt, dann habt ihr natürlich die Chance. Man sagt hier immer so schön.
Kann man es gut aushalten.
Bauland, findet eine Frau und los geht's.
Bauland ist günstig.
Oder einen Mann, muss man ja auch sagen. Also ich nehme das sehr, ich meine, ich bin ja jetzt ein bisschen neu hier in dem Zertifikatskurs, habe mich vorher damit nicht so viel beschäftigt, finde es eine tatsächlich sehr, sehr spannende Sache, die ganz, ganz vielen gut tut und die ja jetzt so im ersten Anlauf sehr, sehr erfolgsversprechend ist und auch gerade diese Community, die du nochmal angesprochen hast. Wir hatten schon sehr, sehr viele Gäste hier, die das so immer so ein bisschen ausdrücken, dass sie sich sehr, sehr viel auch mit ihren Peers unterhalten, ne? Wenn man jetzt mal so in dieser CISO-Sprache bleibt, wo sie sich gegenseitig einfach immer matchen. So, wie macht ihr das? Wie löst ihr diese Herausforderungen im Bereich Cybersecurity? Und damit ist es natürlich mega wertvoll, wenn man einfach mal mit 16 verschiedenen Personen das über Unternehmensgrenzen hinweg austauschen kann, um zu gucken, wie man vielleicht auch voneinander lernen kann. Also mit Sicherheit eine sehr, sehr wichtige Sache. Kommen wir zu unserem Ausblick, immer am Ende der Folge. Wir sind gerade schon mal so leicht in die Richtung gegangen. Unser Ausblick am Ende vielleicht nochmal genau in diese Richtung, Alexander. Wie geht es weiter? Also wir haben schon verstanden, wir haben eine Hoffnung, dass es weitergeht. Nimm uns nochmal so ein bisschen mit, vielleicht in die Planung, vielleicht auch wie man sowas reviewt als Hochschule, ob es dann erfolgreich war und wann man sich vielleicht auch dann potenziell zu einem nächsten Zertifikatskurs anmelden kann, wie so die Zukunft rund um dieses Thema in der Hochschule ganz generell aussieht, muss man ja auch sagen.
Ja, also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wir im nächsten Jahr den nächsten Durchgang anbieten. Wir werden natürlich mit jedem Durchgang auch eine Evaluation machen. Ne? Wie war das für euch? Hinweise entgegennehmen, was gut war, was vielleicht auch gefehlt hat, sei es an der Durchführung oder möglicherweise auch inhaltlich. Also so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, das ist Standard in allen Bildungsprogrammen, egal ob das jetzt Studiengänge oder auch Zertifikatskurse sind. Und dann ist das wie immer die Nachfrage bestimmt, wie es eben auch weitergeht. Ne? Wenn wir weiter Interesse haben, wenn wir weiter Nachfrage haben, dann werden wir anbieten. Wenn das größer wird, werden wir sicherlich mal wieder zusammensetzen. Braucht es dann andere Formate? Braucht es eine Weiterentwicklung? Für mich als Nicht-ITler, aber allein mit gesundem Menschenverstand ist das irgendwie klar. Ne? Die Bedeutung der IT als technische Grundlage für fast alle Prozesse liegt auf der Hand. Die wird eher weiter mehr werden und nicht weniger. Ich habe verstanden vom Thema Cyber Security, dass das auch ein bisschen ein Hase-und-Igel-Spiel ist.
Kann man so ausdrücken.
Das heißt, nur weil man es dann einmal kann, ist ja nicht auf Jahre das System sicher, sondern man muss sich ständig weiterbilden, muss ständig am Ball bleiben. Und auch das spricht eben dafür zu sagen, da jenseits von einmaligen Formaten kontinuierlich dran zu bleiben. Und für uns als Hochschule ist natürlich die Gesamtausbildung im IT-Bereich eine der ganz wichtigen Stützen und Positionen, egal in welchen Produkten. Und da passt so ein Cybersecurity-Zertifikat für die Anwender und für die Praxis gut in unser Portfolio.
Jetzt wächst ihr ja als Hochschule auch, sei jetzt mal auch immer in eurem Angebot, rund um die IT ganz generell, der glaube ich auch noch ein bisschen was als Gedanken und in petto für die Zukunft.
Ja, also im Moment muss man natürlich tatsächlich sagen, was so Nachfrage nach Studiengängen angeht, haben wir deutschlandweit einen Einbruch. Diesen fürs Wintersemester sieht es gerade wieder ein bisschen besser bei uns aus. Wir werden sicherlich erholen, aber wir haben einen demografischen Wandel. Das heißt, wir haben einfach weniger junge Menschen in unseren Jahrgängen. Und deshalb wird sich die Hochschule in allen Bereichen, aber gerade in den technischen Bereichen und auch in der Informatik, verstärkt darum bemühen, auch mehr Studierende aus dem Ausland zu gewinnen. Mhm. Ja, und auch für unsere Region fit zu machen, die auch zu deutschsprachigen Abschlüssen zu führen, um, sage ich mal, den Fachkräftemangel insgesamt, insbesondere im technischen Bereich, entgegenzuwirken. Das wird die nächsten Jahre eine wichtige
Thema.
Rolle spielen.
Und ich glaube, man merkt an eurem Portfolio auch, erstmal als Lernangebot, dass es weiterhin diesen engen Schulterschluss zu den Unternehmen gibt, gerade auch was so die dualen Studiengänge, die vielleicht für die Zukunft geplant sind, auch angeht.
Genau, das wäre noch wichtig zu erwähnen. Ne? Wir sind dabei und wollen einen dualen Informatikstudiengang, einen Informatik im Praxisverbund heißt das, aufbauen. Da sind wir schon mit Unternehmen im Gespräch. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann, ausbildungsintegrierend oder nicht. Das wird sich die nächsten 6 Monate sicherlich entscheiden, was unser Konzept ist, dann werden wir da den schwerfälligen Weg gehen und das aufbauen, aber das eben auch nachhaltig anbieten. Da haben wir schon viel Zuspruch. Auch in anderen Dingen tut sich was. Wir kommen auch zu hybriden Formaten. Wir werden nächstes Jahr einen Studiengang an den Start bringen, Agrarsystemtechnik, mit der Fakultät in Hasse zusammen, der im Kern ein Agrarinformatik-Studiengang ist. Ja, das ist natürlich eine ganz starke Domäne bei uns, sowohl in der Forschung als auch mit den Unternehmen der Landtechnik der Region, wo wir dann tatsächlich mal in so ein hybrides Format wieder gehen, keinen reinen Informatikstudiengang haben, sondern so einen domänenspezifischen, weil die Domäne groß genug ist für die Region, dass sich das lohnt. Also da passiert schon was. Und dann haben wir natürlich auch jetzt immer wieder in Studiengangserneuerungen, wird das IT-Thema auch in anderen Studiengängen wichtiger. Ja? Also das stärkt sich jetzt im Maschinenbau und auch in der Werkstofftechnik spielt das eine größere Rolle. Und auch in nicht-technischen Fächern ist das Thema dann unter dem, sag ich mal, Buzzword Digitalisierung ein großes Thema. Und damit beschäftigen wir uns auch stark. Das heißt, welche IT-Kenntnisse brauchen eigentlich Nicht-ITler in ihren Studiengängen? Da sind wir mittendrin.
Ja, sehr spannend, welche Entwicklung, sag jetzt mal, das Ganze auch nimmt, weil wir merken das ja auch in unserem Leben und in unserer Arbeit, so wie wir es am Anfang auch gesagt haben, IT ist irgendwie nirgendwo mehr komplett rauszunehmen, weder beim Fahrzeugbau oder Maschinenbau noch in der Agrartechnik. Und deswegen ist es umso spannender, dass es überall Einzug erhält. Was wir, glaube ich, gelernt haben, ist, dass es reichlich Angebote bei euch gibt und es bestimmt die Möglichkeit gibt, dass jeder, der irgendwo ein Interesse in der IT hat, vielleicht auch noch mit entsprechenden Spezialgebieten wie Cybersecurity oder in der Agrarwissenschaft etwas findet, was zu ihnen passt, entweder als Bachelor oder als Master oder als Zertifikatskurs, also reichlich Angebote da. Durch eure Unterstützung und durch die Zusammenarbeit natürlich auch hier in der Region mit anderen Unternehmen. Und ich würde an dieser Stelle sagen, vielen Dank dafür, dass wir auch in Zukunft Fachkräfte gewinnen können. Ist ja für die PCO auch nicht ganz unwichtig. Und dass du in unserer Podcast-Folge 94 warst. Dankeschön.
Ja, ich danke.
Marcel, du hast wie immer die allerletzten Worte.
Du hast dem Ausblick mir ja gar nicht gewidmet. Ich bin ja Dozent. Ich könnte dir auch was dazu sagen, wie ich mir das vorstelle.
Marcel, wie ist denn dein Ausblick als Dozent?
Nee, jetzt will ich nicht mehr. Nein, ich kann mir natürlich vorstellen, dass wir vielleicht statt 16 Plätze nächstes Jahr 32 bekommen. Aber der müsste natürlich angebaut werden. Aber wir sind ja dann Nachbarn.
Wir sind Nachbarn, zur Not machen wir ein bisschen was
noch. Vielleicht können wir auch einen Raum zur Verfügung stellen.
Ja, auch darüber kann man ja sprechen. Ne? Wenn wir viel Nachfrage haben, wie können wir skalieren? Ja. Dem kann man sich dann auch widmen.
Also wir können wachsen.
Wir können wachsen, das ist ja schon mal gegeben. Und das finde ich halt auch das Schöne, dass wir einfach in Zukunft jetzt gucken können. Ich meine, jedem ist bewusst, wir machen das gerade zum ersten Mal. Das ist etwas, wo viele Leute auch mithelfen, die noch nie, sage ich mal, vorne gestanden haben und groß Unterricht gegeben haben. Die meisten sitzen sonst eigentlich auf der anderen Seite und haben Unterricht genommen. Und das ist auch das Schöne zu sehen, dass es auch so viele bereite Personen gibt, auch bei uns, zu sagen, ich möchte mein Wissen weitergeben, ich möchte mich da auch mit beschäftigen, möchte das an Jung und Alt, weil bei uns ist jetzt nicht so, dass in dem Studiengang nur 23-Jährige sitzen, sondern da sind natürlich auch Kolleginnen und Kollegen dabei, die schon seit 20 Jahren in der IT sind und gerne jetzt mehr in diese Themen gehen möchten. Das finde ich einfach.
Man hat nie ausgelernt.
Man hat nie ausgelernt. Das ist so ein sehr sozialer Aspekt dahinter, ein regional-wirtschaftlicher Aspekt natürlich. Und das macht mich natürlich stolz, dass wir das geschafft haben, dass das so ankommt. Und das Feedback, was da rauskommt, will ich jetzt sagen, ist unheimlich wichtig, den Kurs fürs nächste Jahr anzupassen, vielleicht Inhalte zu nehmen, zu ändern, hinzuzufügen und vor allen Dingen uns die Freiheit natürlich auch zu nehmen oder die überhaupt zu bekommen, zu schauen, was brauchen wir denn nächstes Jahr? Weil, wie gerade schon gesagt, alles ändert sich, alles wird anders. KI spielt ein Riesenthema. Haben wir jetzt nur sehr beiläufig dabei, ne? Weil man muss es in einigen Dingen bedenken. Aber wer weiß, welchen Stellenwert. Wir haben ja auch Folgen zu KI en masse gemacht und auch immer tiefer gehender. Im nächsten Jahr sind wir da vielleicht auf einem ganz anderen Weg unterwegs und müssen das viel mehr mit reinnehmen.
Sehr spannend. Also sehr spannend, weil ich glaube, die 16 Teilnehmer haben sich ja jetzt auch angemeldet, ohne quasi so einen finalen Curriculum zu haben,
genau,
wo schon alles drin stand. Also auch das sehr bemerkenswert. Und wenn man das mal dann für den nächsten potenziellen Jahrgang hat, dann ist auch natürlich da genauso Feedback interessant. Was fehlt euch da denn vielleicht in diesen Inhalten, die wir jetzt als ersten Step mal so definiert haben und lässt sich da vielleicht noch was ergänzen? Ne?
Und vielleicht möchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ja irgendwann ihr Wissen auch weitergeben und möchten sich dann auch mit uns dorthin stellen. Das muss ja nicht eine reine Hochschul-PCO-Veranstaltung sein, sondern das baut ja auch darauf, dass wir immer mehr in diesem Bereich haben, dass wir Redundanzen schaffen, dass wir keine Kopfmonopole haben. Das ist also quasi mein Ausblick jetzt an der Stelle.
Finde ich gut.
Anders als sonst vielleicht. Und ja, ich bin immer noch gespannt. Meine erste Vorlesung steht kurz bevor. Wir sind in der Zeit ja verschoben mit der Aufnahme, deswegen sage ich jetzt nicht wann, aber ganz in Kürze darf ich meine erste Vorlesung dort geben, nachdem ich bei der Begrüßung da war. Ich bin gespannt, wie die in meinem Test abschneiden.
Marcel hat sich wahrscheinlich als was Fieses überlegt, immer auf den Dozenten rumgehackt und gesagt, oh, die machen immer so blöde Tests, die haben einem davon nichts beigebracht und jetzt bist du selber auf der anderen Seite.
Man ist ja betriebsblind, ne? Das, was man seit vielen, vielen Jahren macht und dann schreibt man da so einen Test zusammen, gibt sich dann natürlich Mühe, aber am Ende sitzen natürlich auch Leute, die kriegen von dir nur ein Thema vor, machen ein bisschen praktische Arbeit und dann fragt man da Dinge ab, dann wo man sich selber vielleicht sagt, ja, das ist doch klar, aber das Feedback kommt dann erst mit der ersten Korrektur, glaube ich. Da kann ich also auch viel lernen. Ich lerne auch nie aus und deswegen sind es, glaube ich, die guten Worte. Also ihr lernt hoffentlich auch niemals aus. Und wenn ihr weiter lernen möchtet, kommt nach Osnabrück. Wie sagt Christian immer so schön, in die Cyber City Osnabrück. Wenn nicht zum 26.09. zum Kongress oder nächstes Jahr zum nachfolgenden Kongress Nummer 6, dann immerhin zum Zertifikatskurs. Und damit würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.